Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext steht im Johannesevangelium im 6. Kapitel. Bevor ich ihn lese, ein paar Worte. Eigentlich müsste man das ganze 6. Kapitel jetzt vorlesen und über das ganze Kapitel predigen. Es ist das längste Kapitel im Johannesevangelium, 71 Verse, und so werden Sie mir dankbar sein, dass ich bereits auf das vollständige Lesen, geschweige denn auf das vollständige Bepredigen, verzichte. Den Beginn des Kapitels aber haben wir eben als Evangeliumslesung gehört. Den Bericht von der wundersamen Brotvermehrung. Den Bericht, den wir auch in den anderen Evangelien nachlesen können. 5-mal, 6-mal insgesamt mit dem Johannesevangeliumsbericht kommt es in den Evangelien vor. Die Menge, so berichtet Johannes, sieht dieses Brotwunder und hält Jesus für den Propheten, für Elia. Denn auch von ihm, von Elia, wird eine Art Brotwunder berichtet. Während einer Hungersnot geht bei einer Witwe, die ihn aufnimmt, das Mehl und das Öl niemals aus. Also, das kann nur Elia sein, der da das Brotwunder vollbracht hat. Der Elia, der am Ende der Zeiten wiederkommen soll, der Prophet, der kommen soll. Und dann schließt der Evangelist diesen Bericht mit den Worten: Als nun Jesus merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Und dann folgen lange Diskussionen mit dem Volk, mit den Gegnern Jesu und auch mit seinen Jüngern. Auseinandersetzungen, die sich alle darum drehen, wer Jesus eigentlich ist. Und die sich alle darum drehen, was dieses Wunder der Brotvermehrung, das da am Anfang steht, eigentlich besagen soll. Und es ist ganz klar, so lässt der Evangelist Jesus sagen, es geht nicht um das Mirakel. Deswegen laufen die Menschen Jesus nicht nach, sondern es geht darum, dass sie satt geworden sind von dem Brot. Ihr sucht mich, so sagt Jesus nach Johannes vor dem Predigttext, ihr sucht mich, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch aber nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um die Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben. Und dann fragen, immer noch vor unserem Predigttext, die Menschen, die ihm nachlaufen, die ihn suchen, die fragen Jesus, was sollen wir denn tun? Und Jesus antwortete, so sagt der Evangelist, und sprach zu ihnen, glaubt an den, den er, Gott, gesandt hat. Und dann kommt unser Predigttext. Sie haben ihn vor sich. Da erinnern die Menschen, die Jesus nachlaufen, daran, was im Alten Testament den Vätern, natürlich den Müttern, beim Weg von Ägypten durch die Wüste ins heilige Land geschehen ist. Ein Zeichen. Da bekamen sie Brot vom Himmel, das Manna. Und so ein Zeichen muss doch mindestens zu erwarten sein. Und jetzt der Predigttext. Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen, er Gott. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt, Präsens, jetzt, euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Soweit der Predigtext. Und wenig später unterstreicht Johannes das noch einmal, wenn er Jesus sagen lässt, ich bin das Brot des Lebens, das ist jetzt ein paar Verse danach, eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch gestorben. Ich bin das lebendige Brot. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und darum geht es in dem ganzen Kapitel, wer Jesus eigentlich ist, was man an ihm hat, warum man sich zu ihm hält, warum man ihm nachfolgt. Denn das tun die Menschen, mit denen Jesus hier spricht. Die suchen ihn, die laufen ihm nach. Und wer ihm da nachläuft, das ist die Menge. Die Menge bei Johannes, das sind immer Menschen, die nicht mehr Gegner Jesu sind und noch nicht Jünger. Ochlos heißt es im Griechischen. Die Menge, die Masse ist das einfach, das Volk. Die ihm nachlaufen, aber nicht recht wissen, warum. Die Hosianna rufen und dann wieder Kreuzige. Die ahnen, dass da etwas ist, aber nicht so genau wissen, was da eigentlich ist in diesem Jesus von Nazareth. Wie wir heute die Kirchensteuer zahlen, aber eigentlich nicht wissen, warum wir das noch tun, aber doch eine eigentümliche Scheu haben, auszutreten, könnte ja doch irgendwie was dran sein. Oder die wir am Dom vorbeikommen und mal reingehen, mal sehen, vielleicht ist da ja doch was. Oder die, wie ich, das ganze Leben lang Theologie studieren und die merken, ja, da ist was, aber es braucht ein Leben, um es auszubuchstabieren und man erfasst rückblickend, wie wenig man eigentlich verstanden hat, als man glaubte, schon verstanden zu haben. Das ist die Menge. Irgendwas muss da doch sein. Suchende. Ihr sucht nicht, so sagt Jesus vor unserem Predigtext, weil ihr Zeichen gesehen habt. Ein Wunder, viele Tausend werden satt von 5 Broten und ein paar Fischen. Nein, es geht, so diagnostiziert Jesus, dieser Menge nicht um das schiere Naturwunder, das die Nasen, die Ohren und den Mund sperrangelweit offen stehen lässt. Sondern ihr sucht mich, weil ihr satt geworden seid vom Brot. Um das Sattwerden geht es. Darum geht es der Menge und den Menschen. Wir haben etwas gefunden, was den nagenden Hunger zur Ruhe bringt. Suchende sind es, die Menge. Suchende, die so etwas wie eine Antwort gefunden haben. Speise habt ihr gefunden, stellt Jesus fest. Nur vergängliche Speise, aber ihr sucht doch eigentlich mehr. Ihr wollt doch nicht essen, um zu leben und dann doch irgendwann zu sterben, wie die Väter in der Wüste auf dem Weg ins gelebte Land, sondern eigentlich geht es euch um die Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Und als Antwort auf diese Frage, als Antwort auf die Suche nach dem Brot, das der Welt das Leben gibt, als Antwort auf diese Frage sagt Jesus nach Johannes, ich, Jesus, bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Suchende. Was suchen wir, wenn wir die Kirchensteuer doch weiterzahlen? Was suchen wir, wenn wir am Dom vorbeigehen und denken, geh doch mal rein, warum eigentlich? Was suchen wir, wenn wir Theologie studieren und merken, dass wir immer weitergehen und immer noch nicht gefunden haben und noch immer nicht voll verstanden haben und trotzdem suchen wir weiter? Oder anders, warum und in welchem Sinne ist Jesus von Nazareth diese Antwort auf die Frage, die uns umtreibt? Diese Antwort, sodass er von sich nach Johannes ja nicht nur sagt, ich bin das Brot des Lebens, sondern auch, Sie kennen die Worte aus dem Johannesevangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der gute Hirte und eben, ich bin das Brot des Lebens. Was bedeutet das eigentlich? Welche Frage wird damit beantwortet? Wo fragen wir denn? Nach dem wahren Brot, nach dem Weg, nach der Wahrheit, nach dem Leben, nach dem Licht der Welt, nach dem guten Hirten, der sein Leben für die Schafe lässt. Wo fragen wir danach? Für die Zeitgenossen des Evangelisten Johannes Für die Menge, die ihn da umgibt und die sucht, ist diese Frage nicht fremd. Klar, sie suchen das, was alle suchen. Erfolg, Geld. Menschen durch die Liebe erfahren wird Gemeinschaft. Ein Beruf, der Brötchen auf den Tisch bringt. Und die Zeitgenossen des Evangelisten, die Menge, die ihn umgibt, merkt auch, das Suchen hat kein Ende, wenn das erreicht ist, was wir vordergründig suchen. Wer etwas zu essen gesucht hat, wer etwas zu essen gefunden hat, dessen primäre Bedürfnisse sind gestillt. Aber dann melden sich sofort weitere Bedürfnisse. Nicht nur den Hunger stillen, sondern das auch in guter Gemeinschaft und bei guten Gesprächen tun. Also nicht einfach einen Burger reinhauen, sondern ein Festmahl ausrichten. Nicht nur eine Arbeit, die den Tisch deckt, sondern eine Arbeit, die sinnvoll ist, die der Menschheit dient oder wenigstens dem eigenen Fortkommen. Nicht nur irgendeinen Bettgenossen, sondern den Lebensmensch, mit dem man das ganze Leben verbringen kann. Die Suche geht immer weiter. Jede Erfüllung ist ein vergängliches Glück, das uns entweder in den Händen zerbricht, wenn das Essen verdirbt, die Lebensmenschen sterben, oder es ist vergängliches Glück, das schal wird, wenn der ersehnte Beruf, den wir dann haben, plötzlich langweilig wird. Immer dasselbe. Wenn die Beziehung zu einem Menschen, die wir uns ersehnt haben, zur Enttäuschung wird. Und dann hebt sich unser Blick aus der Erfüllung, die wir haben, und wir merken, das war es nicht. Das ist nicht das wahre Brot, der wahre Weg. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht der wahre oder gute Hirte. Das ist nicht das Licht, in dem keine Finsternis ist. Sondern alles, worin wir Erfüllung finden, ist nur ein Zeichen für eine wahre Erfüllung. Etwas, worin wir wirklich zur Ruhe kommen, was wir suchen und immer nur scheinbar finden. Denn das suchen wir. Die Ruhe der Erfüllung. Das wissen die Zeitgenossen, jedenfalls die gebildeten Zeitgenossen des Johannes. Denn das ist Aristoteles. Der beschreibt den Menschen so. Der Mensch strebt immer, sucht immer etwas, findet es in etwas Vordergründigem. Aber das ist keine wahre Erfüllung, sondern er fragt immer weiter, was bringt mich zur Ruhe? Unser ständiges Streben und Suchen, danach sehnen wir uns, kommt zur Ruhe, wenn wir es haben, gefunden haben, was wir suchen. Und wir wissen, es ist nicht das physische Brot, das verdirbt, und auch nicht das Geld. Und es ist auch nicht das Licht, das physikalische Licht der Sonne nach einer dunklen Nacht. Unser Ziel ist nicht der Energy Drink nach einem langen Lauf, nicht das gute Essen. All das ist vorläufig, all das bringt uns nicht zur Ruhe. All das ist nur ein Zeichen, ein Symbol, ein Hinweis auf das, was wir wirklich suchen. Ihr seid satt geworden vom Brot, so sagt Jesus. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern müht euch um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Oder das Brot vom Himmel ist nicht das Manna, das den Vätern gegeben wurde. Die sind trotzdem gestorben. Sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot. Ich bin das lebendige Brot. Das ist ja irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ne? Diese allzu schlichte Antwort, in Jesus haben wir es. Irgendwie legt man, wenn man das gehört hat, dann doch wieder mit einem gewissen Bedauern den Gehaltscheck, in dem die Kirchensteuer ausgewiesen wird, zur Seite. Aber man fragt sich, ist es das wirklich wert? Oder man geht mit einem schalen Geschmack im Mund wieder aus dem Dom raus. Aha, das wahre Ziel des Lebens, die Ruhe der Erfüllung, haben wir in Jesus Christus, sagt der Pfarrer. Aber wir fragen uns, so what? Was heißt das denn? Wo spüren wir das? Wo merken wir das? Ist das nur eine Information über ein künftiges Leben im Lande vielleicht? Oder berührt das uns hier und jetzt und bringt es uns hier und jetzt zur Ruhe? Sind das nicht alles nur Worte? Alles Worte. Aber am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und in diesem Wort ist alles geschaffen. und das Wort ward Fleisch und war das Licht der Menschen in der Finsternis. Das ist kurz zusammengefasst der Johannesprolog, das erste Kapitel des Johannesevangeliums, aus dem unser Predigtext stammt. Und in diesem Johannesprolog gibt Johannes uns zum Lesen des Evangeliums den Schlüssel in die Hand. Das Wort ist nicht nur ein Wort, sondern das Wort ist Logos. Am Anfang war der Logos, steht da. Und Logos ist ganz viel, Wort natürlich, klar. Aber nicht einfach nur laut, sondern etwas Verständliches, ein verständliches Wort. Und darum kann Logos auch Vernunft heißen, weil Vernunft die Fähigkeit ist, mit der wir verstehen. Logos ist das Verständliche, Logos ist der Sinn, den man erfasst, wenn man etwas verstanden hat. Am Anfang war der Sinn, steht da eigentlich, die Verständlichkeit, und der Sinn war bei Gott und Gott war der Sinn. Und dies am Anfang ist der Sinn der Welt, die Verständlichkeit der Welt und unseres Lebens. Und dieser Sinn steht in Jesus von Nazareth vor uns und lässt uns verstehen, was das Ganze, die Welt und unser Leben soll, wer wir sind und wohin wir gehören und wo wir zur Ruhe kommen. Wenn wir wissen wollen, was der Sinn unseres Lebens und der Sinn der Welt insgesamt ist, sagt Johannes, dann müssen wir dahin gucken, wo dieser Sinn Mensch geworden ist. Jesus von Nazareth. Und dann beschreibt Johannes das Leben des Jesus von Nazareth. Denn da erfassen wir, was der Sinn des Ganzen ist. Wer das liest, so sagt Johannes, der versteht, worin der Sinn der Welt besteht. Denn Jesus von Nazareth ist der fleischgewordene Sinn der Welt. Und er beschreibt das Leben Jesu. Ein Leben, und das ist die Pointe bei Johannes, in dem es nicht um ihn, Jesus selbst, geht. Der sich nicht um sich selber dreht, sondern indem es nur um den anderen Menschen geht, der Jesus anvertraut ist. Was in diesem Leben Fleisch geworden ist, das ist die Liebe. Dieses Leben, das Liebe ist, ist der Sinn der Welt. Das ist das Unvergängliche, das Bleibende, die Wahrheit, die nicht schal wird, die Erfüllung, die nicht platt und leer wird, das Gesuchte, dass wir finden, das Ziel der Welt, die Selbstlosigkeit der Liebe, die sich aufgibt und stirbt um des anderen Menschen willen. Das ist das wahre Brot, das wir in Wirklichkeit suchen, wenn wir satt zu werden versuchen. So, jetzt wissen Sie es. Und Sie wissen zugleich, irgendwie stimmt das immer noch nicht so recht. Denn was soll das? Jetzt weiß ich, was die Welt im Innersten zusammenhält, weiß es und komme doch nicht zur Ruhe. Was bringt es, das zu wissen? Die Liebe ist das Zentrum, die selbstlose Liebe ist das Zentrum der Wirklichkeit. Johannes schreibt keine Theorie darüber, was der Sinn der Welt und unseres Lebens ist, wo wir und wie wir zur Ruhe kommen, sondern er beschreibt einfach das Leben des Jesus von Nazareth. Beschreibt, wie Menschen mit ihm umgehen. Beschreibt, wie immer wieder Fragen an ihn herangetragen werden, Missverständnisse entstehen, die Menge und die Gegner und übrigens auch die Jünger gerade nicht verstehen. Er beschreibt das und nötigt uns in die Teilnahme an dieser Frage. Welche Frage treibt mich eigentlich um? Wie komme ich zur Ruhe? Inwiefern ist Jesus von Nazareth die Antwort? Und er nötigt uns dazu, dieses Leben des Jesus von Nazareth, das er beschreibt, nachzuvollziehen, zunächst in Gedanken, von der Geburt bis zum Tod am Kreuz. Es nachzuvollziehen so, dass es uns ergreift, dieses Leben, und in uns und in unserem Leben Platz greift, sodass wir ergriffen werden von dieser eigentümlichen Macht, die die selbstlose Liebe ist, und verstehen, was diese Macht nicht einfach damals, sondern was sie in unserem Leben bedeutet, selbstlos zu lieben. Und was es bedeutet, wenn Johannes in seinem ersten Brief nicht einfach schreibt, dass das Wort der Sinn am Anfang Gott ist, sondern wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so schreibt Johannes da, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Wo die Liebe ist, da haben wir das Brot des Lebens. Dass der Sinn der Welt die Liebe, die selbstlose Zuwendung zum Nächsten ist. Das ist keine Formel, die man auswendig lernen kann und dann weiß man, was alles zusammenhält, sondern das ist etwas, was jeder in seinem Leben ausbuchstabieren muss, immer wieder fragen muss, was bedeutet es, hier und jetzt zu lieben. Im Scheitern und im Gelingen getragen zu sein von dem Wort, das am Anfang war und das Gott ist, von dem Brot des Lebens, von der Liebe, getragen von dem Weg, getragen von dem Licht der Welt, von dem guten Hirten, der sein Leben gibt für die Schafe. Was bedeutet das? Dieses Leben des Jesus von Nazareth greift nach unserem Leben. Im Brot, das die Menschen damals in der Nähe von Kapernaum bei der wunderbaren Brotvermehrung aßen. Im Manna, das die Israeliten auf dem Weg durch die Wüste fanden. Und dieses Leben des Jesus von Nazareth greift nach uns im Brot des Abendmahls, indem wir Anteil erhalten am Leben Jesu von Nazareth und in seine Nachfolge gerufen werden. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Die selbstlose Liebe, die uns in ihren Dienst ruft. Gehe hin und sei ein Bote dieser Liebe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.